Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ja, wie schön ist es, dass wir wieder hier draußen zusammen sein können. Wie schön, dass wir hier in der Sonne stehen können und sitzen können. Das ist einfach so ein riesengroßes Geschenk. Nach gestern dem Regenguss nochmal besonders mehr, finde ich. Es ist einfach herrlich, hier zu sein und das genießen zu dürfen. Und es liegt auch wieder ein besonderes Wochenende schon hinter uns. Seit Freitagabend wurde hier wieder in den Räumen gebetet. Es war wieder wunderbar alles hergerichtet. Ich danke euch, die ihr das alle vorbereitet habt. Ja, genau, ihr könnt gerne einmal klatschen. Vielen Dank für alle Gedanken, die da reinfließen, alle Arbeit, alle Nerven. Das kostet immer richtig viel Zeit und Kraft. Und wir ehren euch dafür, dass ihr das auch immer wieder tut, immer wieder neu. Und ich weiß nicht, ob ihr alle dabei gewesen seid, aber ganz hinten konnte man, es war diesmal unter dem Thema der Stiftshütte, und man konnte ganz hinten in das Allerheiligste gehen. Der Vorhang ist zerrissen. Und da war so ein großes Ohr. Und ich bin so dankbar, dass wir einen Gott haben, der es liebt, uns zuzuhören. Der es liebt, jetzt uns gleich zuzuhören, wenn wir für ihn singen. Das ist nicht irgendwas, was er sich antun muss oder was er irgendwie anstrengend findet. Jetzt kommen die schon wieder und wollen schon wieder irgendwas von mir, oder der liegt da mit dem Ton irgendwie daneben oder keine Ahnung was, sondern wir haben einen Gott, der hat ein Riesenohr und freut sich, wenn wir kommen und ihn loben. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, was ist mit meinem Ohr? Höre ich das, was er mir sagen möchte? Und ich lade euch auch ein, jetzt in der kommenden Lobpreiszeit eure Stimmen zu erheben und ihn zu loben, aber gleichzeitig auch so ein Ohr zu haben an seinem Herzen und zu horchen auf das, was er sagen möchte, was er dir heute Morgen sagen möchte. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen, kann sich ganz unterschiedlich anhören. Aber Gott kennt dich und weiß genau, welche Antenne du hast, welche Worte du brauchst, welche Berührung. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass der Vorhang zerrissen ist, dass wir direkt durchgehen können. Direkt vor deinen Thron kommen können. Und ich danke dir, dass du es liebst, wenn wir kommen. Dass du es liebst, wenn wir deine Gegenwart suchen. Und wir wollen dich loben, wir wollen deinen Namen heute Morgen groß machen und wollen auch das hören, was du uns sagen möchtest. Amen.
Yay. Auch von mir nochmal, schönen guten Morgen. Ich habe eben nochmal so bei mir gedacht, irgendwie, wie wird das jemals wieder sein? Schaffen wir das, wieder Gottesdienste in geschlossenen Räumen zu haben? Ich find's so schön. Ich habe da hinten Platz. Ich meine, ich bin ein großer und voluminöser Mensch und hab gern Platz irgendwie um mich rum. Und wahrscheinlich Menschen, die mich im Lobpreis erleben, denken das wahrscheinlich auch, dass sie gerne Platz hätten um mich herum. So, und ich habe nochmal gedacht, irgendwie, was ist das Cooles irgendwie so, dass uns so diese Zeit gerade mega herausfordert. Jeder, wo er gerade irgendwie ist, sei es im Beruf, sei es zu Hause, sei es privat, sei es in dem, was wir gewohnt sind zu tun oder nicht gewohnt sind so zu tun. Aber ich finde, das Ding gerade irgendwie hier, Gottesdienst draußen zu haben in diesem schönen Ambiente. Also, das legen wir uns mal auf Wiedervorlage irgendwie, wenn es dann irgendwie auch nochmal anders ist. Genau, Identität. jetzt wissen die meisten ja von euch, dass ich ja irgendwie im sozialen Bereich irgendwie so unterwegs bin. Und das ist natürlich so ein Lieblingsthema von uns Sozialonkels, irgendwie immer so zu fragen, was ist so die wahre Identität? Aber als ich so diese Predigt für heute vorbereitet hatte, hatte ich noch tatsächlich mal die Idee, dass das heute ein Thema ist, was vielleicht für dich irgendwie wichtig ist. Und ich teile das so in drei Dinger irgendwie auf. Und mal gucken, was so für dich heute irgendwie mit dabei ist. Ich möchte hoffen, dass du heute ein offenes Herz hast, heute, wenn du hier bist. Ich hab richtig Bock, mit euch jetzt auf so eine Reise zu gehen, irgendwie in der Predigt. Weil ich glaube, dass Gott ganz tolle Ideen für dich hat. Nicht, weil ich tolle Ideen stricken kann, vielleicht manchmal auch so ein paar, aber darauf kommt es im Predigten nie an, sondern und darum liebe ich auch so dieses Thema der Gegenwart Gottes. Es ist einzig und allein seine Gegenwart. Es ist einzig und allein passiert dann, wenn er da ist. Und das weiß ich, dass das jetzt gerade hier so ist. Also, Identität. Erste Frage ist natürlich immer, vielleicht naheliegend, wer bist du? Oder wer bist du auch nicht? Wer bist du? Und wer bist du vielleicht auch nicht? Und warum ist das so? In meinem Job oder Teil meines Jobs ist es, Menschen zu helfen. So meistens so von der Größe bis zu der Größe. So von fünfte Klasse und dann halt bis in die Erwachsenenwelt hinein, weil ich auch den einen oder anderen Lehrer und Lehrerin irgendwie auch ein bisschen begleiten darf und so. Und das auch so Teil des Jobs ist. Und das ist tatsächlich immer so die allerwichtigste Frage, weil das so den Startpunkt ganz klar macht und ganz klar kriegt. Warum bist du jetzt da gerade, wo du bist? Und was kannst du jetzt tun? Das solltest du dich da, wo du gerade bist, dich unwohl fühlen, dass du da auch wieder wegkommst. Willst du das überhaupt? Was wir Sozialonkels relativ schnell lernen, ist so, dass nichts schlimmer ist, als im falschen Leben zu leben. Nichts ist schlimmer, im falschen zu leben. Und nicht in dem zu leben, was sein könnte und was sein und was wirklich auch sein ist.
Yay.
Folgendes Gedankenexperiment. Überleg mal, du hast im Lotto 30 Millionen Euro gewonnen. Ich habe mir die Summe überlegt, weil ich wollte eine Summe sagen, irgendwie, wo man tatsächlich sagen kann, ab der Summe muss ich über Geld eigentlich nicht mehr nachdenken. Naja, 10 Millionen sind schnell weg. Na, aber so 30 Millionen, ne? 30 Millionen, wenn du die auf dem Konto hättest, wenn du jetzt auf dem Konto, bis morgen gehst du so zur Bank, ziehst einen Kontoauszug irgendwie und da stehen so 30 Millionen Öcken drauf. Aber du gehst gar nicht hin zum Konto. Und du weißt das irgendwie gar nicht. Und du lebst so, als ob du das Geld gar nicht hättest. Du machst dir Sorgen. Wie bezahle ich meine Rechnungen? Du machst dir Gedanken, irgendwie so ein Urlaub wäre auch mal schön. Geht aber nicht. Ne? Denkst du an deine Wohnsituation zu Hause? Denkst dir endlich mal ein paar starke Magneten für so einen Notenpult? So, du lebst eigentlich so, als ob du die Kohle nicht hättest. Und dann sagt dir am Ende so eines sorgenvollen Lebens einer, der vielleicht mal auf dein Konto guckt und sagt, du, da liegen seit 30, 40 Jahren 30 Millionen Euro, warum hast du so gelebt? Wer du bist, bestimmt, wie du lebst. So psychoanalytisch ein Leben betrachtet, bestimmt immer die Vergangenheit, die Gegenwart. Ganz häufig erste Fragen sind so, erzählen Sie doch mal so, wie Ihr Leben war. Wie war denn so die Kindheit? Wie ist denn so Teenagerzeit gewesen? Und. Da gibt es übrigens so einen alten Witz unter uns Sozialonkels. Warum geht die Psychoanalyse bei Männern schneller als bei Frauen? Ganz einfach. Wenn es darum geht, in die Kindheit zurückzugehen, sind die meisten Männer schon da. Übrigens ist Demut auch eine Übung, die uns Männern immer gut tut. Da passt eine sehr gute Geschichte, die ich auch habe irgendwie. Olli, mit deiner Autogeschichte heute bin ich so. Weil wir hatten unser erstes neues Auto. Und ich wollte das mit einer gewissen Vorsicht irgendwie machen und instruierte auch nochmal meine Frau in die Grundzügen irgendwie verantwortungsvollen Bewegens eines Kfz. Und es dauerte tatsächlich nicht lange und sie kam mit einem Kratzer nach Hause. Und dieser Kratzer hatte für mich natürlich so die Größe irgendwie, keine Ahnung, des Matterhorns. War aber real vielleicht nur so 5 Zentimeter, ach nicht mal, 2 Zentimeter. Aber ausreichend irgendwie, um doch das sonst so durchweg harmonische Eheleben im Hause Gosch einer kleinen, aber doch lautstarken Prüfung zu unterziehen. Also ich regte mich irgendwie auf und kackte irgendwie rum und sagte irgendwie so und meine Frau sagte so und wie es dann so ist. Und es war wirklich so, es war wirklich so. Am gleichen Tag hatte ich abends eine Besprechung irgendwie in Bieren vom Gemeindehaus damals noch und die hatten so in arglistiger Weise, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, früher solche Fahrradständer, so in der Höhe. Und zwar nicht diese runden Dinger, sondern diese Dinger, die so einen Pfahl hatten und dann so zwei so Metalldinger halt, wo man den Reifen irgendwie reinstellt. Was eigentlich so gut wie nie einer nutzt. So. Und ich meine natürlich wahrscheinlich noch gram gebeugt, ob der Erfahrung jetzt des Wagens, setze zurück. Und tatsächlich in dem Moment, wo ich wusste, dass die Dinger irgendwie da sind und ich kannte die. Und in dem Moment, wo ich noch dachte, sag mal, da sind doch noch die Fahrrad. Bam! Habe ich mir original hinten in die Stoßstange irgendwie so ein Ding reingerammt. Und das perforierte einmal auch so diese schöne Außenhülle von dem Stoßfänger da hinten im Auto. Zu meiner zusätzlichen Freude waren oben alle Mitarbeiter und die waren so um die 14 bis 17, 18 irgendwie so. 9 Stück. Die haben das alles live gesehen. So. Und wer so Westfalen so ein bisschen kennt, weiß, dass sie in dem Moment relativ kommentierfreudig sind. Und ich stieg also aus und dachte im ersten Moment noch, so schlimm kann es ja nicht sein, guckte dann irgendwie und dann bürgte auch schon einer von den Mitarbeitern: Gut getroffen, Goschi! Der Herr hat mich Demut gelehrt. Und ich habe das erstmal alles so über mich ergehen lassen. Innerlich dachte ich nur, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich rede mit Steffi, ich mache ja da die Riesenszene. Und ich bin nach Hause gefahren und ich weiß nicht, über wen ich mich mehr geärgert habe. Über Gott, dass er nicht irgendwas getan hat, dass irgendwas passiert ist, brennender Busch, was auch immer, was gerade frei war irgendwie da oben, dass er mir das irgendwie sendet, dass das irgendwie nicht passiert oder auch meine eigene Blödheit natürlich, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich dir das sofort gesagt habe. Habe ich nicht, ne? Ich bin einfach so stumpf nach Hause und habe erstmal so... Wahrscheinlich habe ich so in meiner blöden Art, habe ich wahrscheinlich so ganz generös getan. Irgendwie nach dem Motto, so ein paar Stunden später, ich vergebe dir oder sowas. Demut, das gehört auch mit dazu. Aber wo wollen wir nochmal hin? Also wir wollen im richtigen Leben leben. Und wir wollen so ein gutes Leben führen. Und gutes Leben, das hat unterschiedliche Vorstellungen. Aber eins gehört sicherlich dazu, zu wissen, wer ich bin. Und darum ist so mein erster Punkt tatsächlich etwas, was erstmal relativ banal klingt. Das ist tatsächlich, nimm deine Identität an. Und diese Identität kannst du auch nur von dem her bestimmen, der dich geschaffen hat. Also wenn du heute hier sitzt und du hast ein grundsätzliches Problem damit irgendwie, dass Gott dich geschaffen hat, dann ist die Predigt für dich an der Stelle vorbei. Hoffentlich nicht. Aber das ist so eine Grundvoraussetzung, dass wir erstmal glauben, tatsächlich Gott hat dich geschaffen und mich auch. Aber wenn ich diese Identität nehmen möchte, dann funktioniert das nicht und dann funktioniert Christsein und Nachfolge auch nicht als Fan oder als Zuschauer. Und wenn du nicht glaubst, dass Gott dich gewollt und geschaffen hat, dann wird das auch nichts mit der göttlichen Identität. Dann ist es so ähnlich, als ob du einen super Mercedes hast, hast du gerade frisch gekauft und dann hörst du irgendwie so ein Geräusch und dann fährst du zu dem Fahrradladen deines Herzens. Ein Mensch, der dir bekannt ist, den du total magst, der dich in vielen Sachen gut beraten hat. Und dann fragst du den, hey, guck mal hier, mein neues Auto. Und der wird sagen, hey, super. Und dann sagst du ihm, hey, ich habe da so ein Problem. Und dann sagt der, wenn das ein Werkstattmeister und ein deutscher Werkstattmeister ist, irgendwie der irgendwie was von Zweirädern irgendwie versteht, wird er sagen, du, ich habe eine grobe Ahnung von dem Problem, aber helfen kann ich dir nicht. Weil da fehlt mir tatsächlich irgendwie das Werkzeug, das ist ja tatsächlich auch die falsche Area irgendwie dafür. Was kann also wirklich helfen? Erinnere dich nochmal kurz an dieses Ding mit dem Lottogewinn. Eines der schlimmsten Dinge, die Menschen passieren können, ist nicht zu wissen, wer sie sind. Denn wenn du nicht weißt, wer du bist, dann hast du auch kein Selbstbewusstsein. Und wenn du nicht weißt, wer du bist, hast du auch keine Autorität über die Dinge in deinem Leben. Und das kann manchmal dazu führen, und das finde ich bei Menschen ganz frustrierend und bei mir selber auch, wenn ich immer wieder mich um die gleichen Dinge drehe. Wenn ich immer wieder häufig an so manche Dinge in meiner Persönlichkeit oder in meinem Leben irgendwie dran vorbeikomme und das Gefühl habe, Mann, hier warst du schon ein paar Mal. Und du hast doch eigentlich einen guten Kompass. Und ich glaube, gutes Leben, wenn du ein gutes Leben führen möchtest, dann werden diese Momente weniger. Und werden diese Momente weniger, wo du ständig an der gleichen Nummer irgendwie ankommst. Aber nochmal, das geht nicht als Zuschauer. Und wie kommen wir so tiefer in die Nummer irgendwie rein? Karl Marx formte mal einen ganz tollen Satz. Der hat mal diesen Satz gesagt, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Wie du lebst, was du jetzt gerade in diesem Moment erlebst und fühlst, das bestimmt das, wie du gerade bist. Wer von euch schon mal richtig Zahnschmerzen gehabt hat, an einem Samstagnachmittag, hat eine Ahnung davon, dass es alles zu Hause toll sein kann. Er mit der tollsten Frau der Welt verheiratet ist. Und alles ist super. Aber wenn du Zahnschmerzen hast, ist in diesem Moment alles nur noch Zahnschmerz. Inklusive des Wissens, dass dein Zahnarzt des geringsten Misstrauens irgendwie auch nicht kann. Und du unter irgendjemandem irgendwie ja jetzt liegen musst. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Gute Beobachtung, lieber Freund Marx. Und tatsächlich ein guter Ansatzpunkt. 5 Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, ist nicht deiner. Wir kennen diese Aussage von unserem lieben Freund Jesus. Das ist aus Johannes 4 und eines der interessantesten und tollsten Stellen eigentlich im Neuen Testament. Da steckt so viel drin, da kann man ein halbes Theologiestudium sich dran aufhalten an Johannes 4. An dieser Situation, wo Jesus zu dem Brunnen kommt und an die Mittagszeit, das ist auch nicht irgendein Brunnen, das ist der Brunnen von Jakob. Bei Jakob ging es auch um Identität. Jakob hat einen anderen Namen gekriegt, nachdem er mit Gott gerungen hat. Und da hat sich von der Identität auch was verschoben danach. So, und an diesem Brunnen trifft jetzt Jesus diese Frau. Und diese Frau kommt mit ihm in Gespräch und das ist für die damalige, wenn man sich nochmal antike Gedankenvorstellungswelt irgendwie nimmt, ist das vollkommen strange. Das sagt auch die Frau, warum sprichst du mich an, Rabbi? Keine Frau hat damals irgendwie einen Rabbi ansprechen können, eine Samariterin schon mal gar nicht. Und jetzt schnackt unser Freund Jesus hier mit dieser Frau. Und man könnte meinen irgendwie, hey Jesus, bei dem Frauenverstehenskurs warst du wohl die ersten 5 Seminartage nicht am Start. Weil als die Diskussion so in Richtung Identität ging, ballerte er ihr ziemlich knapp vom Kopf irgendwie, 5 Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, ist nicht deiner. Super. Ich find's toll, wie souverän die Frau darauf reagiert, weil die fühlt sich in was getroffen. die fühlt sich in was getroffen. Jesus hat da einen Punkt in ihrem Leben berührt, der auch ihrer Identität meint, der auch meint, was soll denn aus meinem Leben werden? Wie soll ein Leben gut sein? Und wie kann ich Gott damit reinnehmen? Und dann geht's auch dann im Weiteren um Anbetung. Aber es geht um Identität. Und wenn du von Gott her deine Identität nicht nimmst, wirst du immer bleiben bei diesem Ding, versuchen, scheitern. Und dein Leben wird sich oft um die gleichen Dinge drehen. Alte Verletzungen werden dich begleiten und bestimmen. Alte Ideen und Konzepte, die Menschen über dir ausgesprochen haben, werden sich auf eine interessante Art und Weise immer irgendwie bestätigen. Und die Bibel nennt das aus dem Gesetz leben. Die Bibel hat diesen schönen Begriff aus dem Gesetz leben. Und da gibt es auch eine fromme Version übrigens von. Die fromme Version geht so, dass aus dem Gesetz leben bedeutet, den Anspruch Gottes zu sehen, also nicht nur meinen eigenen, sondern jetzt auch noch Gott irgendwie da drauf zu tackern und dann immer wieder zu scheitern und das dann dieses Scheitern Gott in die Schuhe zu schieben und dann im letzten Grunde die ganze Glaubensgeschichte an den Nagel zu hängen. Und das Schöne ist, das ist nicht nur eine Übung sozusagen für die frommen Doofen unter uns, sondern das ist etwas, dieses Gefühl von Scheitern und von ständig an der gleichen Stelle stehen, beschreibt Paulus in einer super Stelle. In Römer 7, Vers 18 bis 24, ich lese da mal ein so ein Ding raus vor. Da schreibt er, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, also in meiner menschlichen Existenz, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und Paulus endet dann mit diesem fast schon verzweifelten Aufschrei, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Das ist so die Übersetzung von Luther 1984. Ich mache übrigens immer gerne Luther 1984, weil ich die Bibel einfach noch habe und sie ist noch ganz gut. Gibt mittlerweile auch schon eine neue Luther-Übersetzung, die ist auch gut oder so, aber wenn man sich zwischendurch mal jemand fragt oder die Leute, die das jetzt irgendwie im Podcast hören oder so, es ist Luther 84. So. Paulus weiß es. Und er erlebt es selber. Das Gute, was ich machen will, das möchte ich gerne machen, aber ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin, wenn ich selber will. Ich krieg's nicht hin. Und dann schreibt er, wer wird mich erlösen von diesem Tod verfallenem Leibe? So hat das Luther übersetzt. Man kann es aber auch so übersetzen, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Wer wird mich aus dieser Gefangenschaft befreien? Und zum Glück hat Paulus hier einen relativ kurzen Antwortweg. Nämlich er schreibt dann gleich im nächsten Kapitel, so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. In Christus, nicht an Jesus glauben. Da, wenn du dich jemals gefragt hast, warum steht da immer in und nicht an? Dann ist das nicht irgendwie, weil irgendwie die A's ausgegangen sind, sondern das Ding ist wirklich, in Christus heißt wirklich in Christus rein. Und Christus auch in dir. Und nicht nur einfach gut finden oder Jesus irgendwie fancy finden oder clever oder schlau oder sozial relevant. Sondern in Christus sein. Und es gibt tatsächlich so eine coole Möglichkeit, wie man das irgendwie hinkriegt. Wie man so da eine interessante, coole Kurve kriegt. Und das hat fast was von so einem Superman-Anzug an. Es gibt so einen Film. Wie heißen die nochmal? Die Unglaublichen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das sind so mehrere Superhelden irgendwie so. Und die haben alle auch so super fancy Anzüge. Und diese Anzüge können alle irgendwie was Cooles. So. Und tatsächlich, interessanterweise, ich glaube, Hollywood hat mal wieder in der Bibel geklaut, gibt's das auch bei uns. Nämlich, es gibt es in Epheser 4, 22 bis 24. Da steht an, zieht den neuen Menschen an. Warten wir gerade auf das Moped? Nein. Epheser 4, 22 bis 24 steht an, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch betrügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Und dann ist 24 der Knaller. Und zieht an den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Herrlichkeit. Und zieht an den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Herrlichkeit. Wenn ich mir diesen Bibelvers nochmal angucke, dass da gesagt wird, den früheren Wandel, dann sind das zum Beispiel altes Denken. Neues Wort Mindset. So, das, was du über dich gedacht hast, was du gedacht hast, wie du bist. Alte Flüche. Viele von euch haben Menschen, die ihnen nahestanden, die ihnen vielleicht echt doofe und gemeine Dinge gesagt haben. Ich hatte zum Beispiel das Ding, dass ich mit meinem Vater wirklich viel gerungen habe in meinem Leben. Und ich wirklich da auch sagen konnte, bis zum Schluss hatten wir keine gute Beziehung miteinander. Von Anfang bis zum Ende. Und eines der ätzendsten Dinge, was er mir immer gesagt hat, ist immer so dieses Gefühl vermittelt, du kannst das nicht, lass das sein. Fang das erst gar nicht an, du kannst das sowieso nicht. Und das von einem Menschen, der selber in seinem Leben auch nicht viel zustande gebracht hat und zu Ende gekriegt hat. Ganz im Gegenteil, der Millionen einfach durchgeballert hat, weil er es nicht besser konnte. Aber damit zu leben, dass man irgendwie ständig gesagt bekommt und damit aufwächst, irgendwie, das kannst du nicht, fang erst gar nicht damit an, du bringst das eh nicht. Das kann echt was mit einem Leben machen. Ich habe ganz spät erst angefangen, überhaupt so Zutrauen zu gewinnen in meine Fähigkeiten, selbst handwerklich irgendwie so. Und mittlerweile kann ich Dinge, die hätte ich mir vor 20 Jahren nie zugetraut. Vor 20 Jahren hätte ich zu Hause keine Pergola gebaut. Und jetzt steht das Ding, seit 3 Jahren. Bei jedem Sturm gucke ich immer so ein bisschen raus und denke so, na, so mit den 50 Kilo Beton pro Fuß, passt das wohl? Ich gucke da immer drauf. Ich bin nicht so, dass ich dann irgendwie da vor dem Ding stehe und sage, ha, Sturm, komm ruhig. Mein Bauwerk wird noch stehen, wenn alles hier nicht mehr steht. Generationen werden vorübergehen, Häuser werden fallen, aber diese Pergola wird noch stehen. In 3000 Jahren, Menschen werden sich fragen, wie konnte man dieses Ding erbauen? Wer hat das wohl geschaffen? Es überdauert die Jahrhunderte, die Äonen. Wahrscheinlich nicht. Wie ich Gottes Humor kenne, wird es wahrscheinlich heute Abend schon liegen. Aber ich baue so mittlerweile so ein Ding. Weil ich irgendwie denke, irgendwie so, ich habe jetzt ein neues Superman-Kostüm, sondern weil tatsächlich Epheser 4 dieses neuen Menschen anziehen. Das habe ich gemacht. Ich bin nicht mehr derselbe wie vor 20 Jahren. Und ich bin hoffentlich nicht mehr derselbe wie vor 2 Wochen. Nicht, weil ich ständig in so einem Selbstoptimierungswahn irgendwie drin bin, dass ich irgendwie denke, irgendwie, ja, ich muss da noch besser werden und hier noch besser und da noch besser. Nee, tatsächlich hat mir Gott dafür auch ein gutes Phlegma geschenkt, dass ich auch manchmal sage, oh, ist auch schön so, nicht? Und trotzdem, es geht um diesen neuen Menschen. Und diese trügerischen Begierden, die Epheser 4, 22, 24 sagt, können zum Beispiel sein Rechthaberei, Stolz, Klugscheißerei. Das habe ich nur mal die genommen, die ich gut kenne. Dann dieses Denken, ich kann es selber. Ich bin doch auch ein bisschen wie Gott. Und ich kann doch Gott helfen und ihm seinen Bauplan noch besser erklären. Der nächste wichtige Punkt ist tatsächlich, wo du als nächstes dann hinkommst, wenn du dich auf diese Reise begibst, ist, dass du dir dann von Gott helfen lassen musst. Das ist dann sozusagen mit diesem einmaligen Supersuit, Superanzug, den du dann hast und den du dann anhast, dass es damit tatsächlich auch noch nicht getan ist. Sondern dass es wichtig ist, dass du dir von Gottes Geist dann helfen lässt und dir eine Bedienungsanleitung dann besorgst. Weil es gibt für dein Leben, interessanterweise gibt es eine super Bedienungsanleitung, die gibt es aber nur einmal, weil du auch als Mensch einmalig bist. Und deine Auseinandersetzung ist nicht, damit dich inhaltlich, ideologisch, intellektuell, dich mit Inhalten der Bibel auseinanderzusetzen. Das kann mal eine sehr nette Übung sein. Das, was wird dich aber wahrscheinlich nicht wirklich tiefgreifend verändern. Das, was sich aber tiefgreifend verändern wird, ist Gottes Geist und Gottes Gegenwart. Und wirklich blöd wäre es, und das beschreibt Jesus auch ein paar Mal und Paulus auch, ist, wenn du, die Bibel nennt das, wenn du im Geist anfängst, also wenn du merkst irgendwie, boah, die Sache mit Gott ist echt cool, ist Hammer. Und ich möchte mich darauf einlassen und ich merke, wie Gott in meinem Herzen was tut und wie Gott da ist und ich spüre Gottes Gegenwart. Das ist super. Und wenn du dann nach Hause gehst und dann versuchst, nach menschlichen Gesichtspunkten irgendwie dann dem zu entsprechen und dann Gott zu gefallen. Da gibt uns Gott eine super Idee mit irgendwie in Galater 3, Vers 3. Da schreibt Paulus, seid ihr so unverständlich, ihr lieben Galater? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Im Geist hast du es angefangen, aber willst du es menschlich irgendwie so zu Ende biegen? Willst du nach menschlichen Gegebenheiten dann irgendwie gucken? Willst du das Neue, was du hast, mit dem alten Maßstab, den du von früher hattest, irgendwie versuchen, in die Realität zu schieben? Das wird nicht funktionieren. Also vergiss, was du über solche Art von frommer Selbstoptimierung irgendwie weißt. Und streck dich wirklich danach aus, was Gott für dich persönlich hat. Streck dich wirklich nach dem aus, was Gottes Geist dir zu sagen hat. Eine super fromme Selbstoptimierung, die manchmal tatsächlich in die falsche Richtung geht, ist zum Beispiel auch, hör auf, 3 verschiedene Predigten in der Woche zu hören. Das kann manchmal in die falsche Richtung gehen. Das kann manchmal dazu führen, ich kenne genug Leute, die so eine theologische Herzverfettung haben, die ganz viel über theologische Inhalte mir erzählen können, die aber im Herzen oder auch in ihrem Leben todtraurig sind. Und mit denen ich tatsächlich auch so bei mir auch immer dann über die gleichen Dinge bete. Und man sich irgendwie so sagen könnte, irgendwie so, wenn man mal nüchtern betrachtet, dein zeitliches Investment irgendwie bringt am Ende nichts das raus, was du eigentlich haben willst. Und das kommt aus so einer Motivation, die auch gar nicht erstmal so furchtbar schlimm ist, weil man möchte geistliche Nahrung und man möchte sich irgendwie auseinandersetzen und das der Geist in mir klopft doch an mein Herz und sagt irgendwie, hey Stefan, tada. Und dann kann ich mich super fromm ablenken, indem ich dann sage, hey Gottes Geist, du willst mit mir sprechen, das ist ja super. Dann gucken wir uns mal eine Predigt an. Der gute Moment wäre gewesen, wenn ich dann gesagt hätte, okay Geist, was ist denn? Und mal da nachzuspüren und zu trainieren und zu üben, auf Gottes Stimme zu hören. Und das ist etwas, was ich glaube, was total einfach wichtig ist. Weil nichts, was du tun kannst, kann Gott beeindrucken. Gnädig stimmen oder besser von dir denken, als er jetzt gerade in diesem Augenblick von dir denkt. Nimm nochmal so diese 30-Euro-Nummer irgendwie in den Kopf. 30 Millionen Euro, zack, auf deinem Konto. Ich kenne so viele Christen, die laufen mit so einem Saldo-Gesicht irgendwie rum. Ach, ich bin ja so arm. Ach, keiner mag mich. Ich bin nichts. Ich bin auch nichts. Und ich werde nichts. Und ich bin auch wirklich wahrscheinlich nicht so wertgeschätzt. Und dabei hast du eigentlich die ganze Zeit alle Möglichkeiten. Und du musst nur eigentlich auf die Bank gehen und die Kohle abholen. Aber dazu muss man selber los. Echtes Leben, echte Möglichkeiten. Und das ist der Grund, warum wir bei uns in der Gemeinde so einen Schwerpunkt auch auf die Anbetung setzen. Erinnert euch in diese Geschichte Johannes 4, die Frau, Jesus und die Samariterin. Heute wäre das eine Muslimin wahrscheinlich, würde ich mal tippen. So, Jesus mit dieser Frau an diesem Brunnen und die Frau fragt ihn, wie kann denn Leben gelingen? Wie kann das denn funktionieren? Und Jesus sagt, Gott anbeten geht nur in Geist und Wahrheit. Gott anbeten geht nur in Geist und Wahrheit. Gott sagt, der Ort ist nicht mehr wichtig, weil das war die Frage von den Samariter. Der Ort ist nicht mehr wichtig. Bete Gott an im Geist und in der Wahrheit. Und wenn du anbetest, dann bekommt dein Herz und dein Kopf was klar, wer du bist. Und dann klärt sich auch deine Identität. Versteh mich nicht falsch. Und das sagt jemand, der das sehr genau kennt. Wenn du eine schwierige Persönlichkeit hast und komische Angewohnheiten oder so, dann darfst du tatsächlich gerne an dir arbeiten. Aber wenn du wirklich in deine Identität als Kind Gottes kommen willst, dann geht es nicht in Abkürzungen und dann geht es nicht ohne Anbetung. Und dann geht es nicht ohne Anbetung in Geist und in Wahrheit. Und Geist ist tatsächlich Gottes Geist zu suchen. Und Wahrheit heißt dann, die Antworten, die der Geist dir gibt, als Wahrheit zu nehmen und nicht abzugleichen mit deinen eigenen Erkenntnissen oder mit deiner Lebensrealität, sondern abzugleichen als neue Wahrheit und dann davon deine Lebensrealität zu bewerten und zu leben. Ich komme zum letzten Punkt. Der letzte Punkt ist, nimm Land ein und mache keine Gefangenen. Nimm das Land ein und mache keine Gefangenen. Mose 5, Vers 7. Das ist so eine theologische Fingerübung irgendwie so. Das ist so, wenn man so Gerechtigkeit und Altes Testament so übereinander kriegen will, dann ist das eine Ecke im Alten Testament irgendwie. Da hat man wirklich ein bisschen was mit zu tun. Weil das ist so die Geschichte, wo das Volk jetzt irgendwie ins Land irgendwie eintreten soll. Und wo tatsächlich eigentlich Gott sagt, so alle die da jetzt wohnen, müssen irgendwie weg. Und die Frage ist immer so, was hat uns das heute jetzt irgendwie so zu sagen? Es gibt sicherlich Stellen, da blättert man irgendwie gerne schnell weiter. Zum Glück ist das Buch dick genug irgendwie, ich finde was anderes auch. Und trotzdem ist das ganz, 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 ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. 5. Mose, 7. Kapitel ist super wichtig für deine Identität und für dein Leben, wenn du wirklich ein gutes Leben führen willst. Ich lese mal so ein paar Sachen irgendwie daraus vor, aus 5. Mose 7. Da sagt der Herr, wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen, und er ausrottet viele Völker vor dir her, die Hethiter, Gishoniter, Amoriter, Kanaaniter, Persiter, Hiviter und Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben. Sondern so sollt ihr mit ihnen tun. Ihre Altäre sollt ihr einreißen, ihre Steinmale zerbrechen, ihre heiligen Pfahle abhauen und ihre Götzenbilder mit Feuer verbrennen. Na, wer macht mit?
Wow, 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 wow.
Wir haben eben so Friede fürs gesungen, ne? Ich finde das so toll, dass Gott so reich ist. Ja, er ist der Friedefürst. Weil da, wo Gott ist, ist Friede. Die Bibel sagt davon, selbst die Dämonen kennen Gott. Und wenn Gott sich nur erhebt, dann schweigen die Dämonen. Ist keine Frage. Mose 5, 7. Kapitel. Ist ein geistlicher Bauplan, eine geistliche Strategie für dein Leben. Weil in deinem Leben gibt es auch Hethiter, Gishaniter, Ammoniter, Kanaaniter, Persiter, Hiviter und Jebusiter. Die haben nur andere Namen. So. Und es liegt an dir, jetzt zu sagen irgendwie, ja, die sind in meinem Leben und das ist so und wahrscheinlich muss ich damit auch sterben und das, ja, und wenn das Gott halt so lässt irgendwie, dann ist das so, dann muss ich halt damit leben. Ja, so kannst du leben. Aber das, was uns Gott sagt, ist, wenn du den neuen Menschen anziehst, dann hast du Autorität, du bist Kind Gottes. Wenn ich Kind von Oetker bin, dann laufe ich anders durch Bielefeld. Ja, oder wenn mein Name Hettich ist oder was auch immer. Mein Vater ist damals noch durch Grömitz gelaufen und vor der Erfindung der Kreditkarte konnte der sagen, mein Name ist Gosch. Das hat gereicht. Dann kam die Rechnung nach Hause und es wurde bezahlt, egal was er gekauft hat. Da kam man mit 5 Kühen nach Hause. Obwohl die gar keine Kühe hatten. Dann schon. Sondern so sollt ihr mit ihnen tun. Ihre Altäre sollt ihr einreißen, ihre Steinmale zerbrechen, ihre heiligen Pfähle abhauen und ihre Götzenbilder mit Feuer verbrennen. Es gibt Dinge vielleicht in deinem Leben, die das genau sind. Und ich möchte dir Mut machen, dass du anfängst, über diese Dinge zu herrschen. Und das fängt damit an, dass du über diese Sachen aussprichst, dass das nicht mehr in deinem Leben sein soll und nicht mehr Macht und Kraft haben soll. Sondern wenn du das annimmst, dass du diesen neuen Menschen angezogen hast und deine Kindschaft Gottes angenommen hast, dann darfst du zu diesen alten Götzen entweder sagen, tschüss, oder ich mache aus dir Kleinholz. Aber du läufst nicht mehr dreimal am Tag an ihnen vorbei. Ich ende mit etwas, was ich sehr gerne mag. Ach so, übrigens noch mal zu 5. Mose 7. Wer jetzt denkt, irgendwie, das ist jetzt der Aufruf, um gegen Menschen zu kämpfen oder so. Das ist tatsächlich im Neuen Testament ganz, ganz deutlich geworden, dass das nicht die Idee ist. Epheser 6, Vers 12 sagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte, die man nicht sieht. Weil die wesentlich stärker sind. Weil die wesentlich gemeiner sind und wesentlich wirkungsmächtiger sind. Wenn du diesen Krieg gewinnen willst, und nichts weniger ist es, dann, und dieser Krieg tobt in deinem Kopf, dann möchte ich dir als letztes irgendwie einen Bibelvers mitgeben, der eigentlich der wichtigste ist von heute. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Da schreibt Paulus, denn obwohl wir im Fleisch leben, also das heißt, obwohl wir Menschen sind, kämpfen wir doch nicht auf menschliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern sie sind mächtig, im Dienst Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes über dir. Und nehmen gefangen alles Denken in dem Gehorsam gegen Christus. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören. Ich kenne meine Festungen sehr gut. Ich feiere das mega, dass schon einige Burgen echt kaputt gegangen sind, weil Gottes Geist mir Kraft gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie auf so einer Burg irgendwie warst oder so. Vor so einer Burg stehen ist immer blöd. Tatsächlich sind die extra so gebaut, dass man auch tatsächlich ein bisschen eingeschüchtert sein soll. Aber oben auf der Burg zu stehen und dann runter zu gucken, dann kommt dann doch so ein bisschen so meine ursprüngliche Erziehung so ein bisschen raus und dann fühle ich mich wie so ein kleiner König irgendwie so. Schon mal auf so einer Burg gestanden? Komm, wer hat sich von euch auf so einer Burg schon mal gestanden und als er oben stand, sich als kleiner König so ein bisschen gefühlt? Ne? So eine Festung zu erobern, also wenn du es noch nie gemacht hast oder so, mach das mal, ist super, kann ich nur empfehlen. Festung erobern ist super. Aber es ist tatsächlich auch unsere DNA und das soll es sein. Wir sind dazu geboren, nicht immer wieder um den gleichen Käse nochmal dreimal rumgehen zu müssen. Und morgen wieder und morgen wieder und morgen wieder. Sondern diese Festungen, die vielleicht in deinem Leben sind, genauso wie sie in meinem Leben sind, sind nicht dazu da, dass sie bleiben, sondern wir können sie erobern und wir können sie besiegen. Und je mehr du das tust, desto mehr wirst du Fähigkeiten erlangen, irgendwie das auch schneller zu tun. Wir sind geboren, berufen und meistens gut geföhnt, Eroberer zu sein. Nicht Menschen Gewalt anzutun, ganz bestimmt nicht. Sondern ihnen die befreiende Botschaft Gottes zu bringen, dass Christus dich und mich frei gemacht hat von allen Fesseln. Und dir diese Identität schenken möchte. Echte Freiheit. Und dann kannst du Masken tragen oder nicht. Du hast Freiheit. Und dann kannst du viel Geld haben oder wenig Geld haben und du hast Freiheit, weil es in beiden Seiten wichtig ist. Und du kannst gerade in großen Problemen sein. Und der Kampf kann gerade echt schwer toben. Und trotzdem hast du Freiheit. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass wir das und das zuallererst ich selber aber auch meine Geschwister, die heute mit mir hier sind, dass wir das einfach lernen, dass wir das annehmen und dass wir das atmen und dass wir das leben und dass wir das trinken und dass wir das essen, dass du, Gott, uns deine Kindschaft verliehen hast und dass ich dein Kind bin. Und ab diesem Moment adelig, ab diesem Moment bin ich dazu geboren, dass Dinge in meinem Leben anders werden, dass die Dinge nicht mehr über mich herrschen, sondern ich über die Dinge. Dass nicht mehr Verlust und Niederlage die bestimmende Lebensform ist, sondern dass ich Sieg haben darf in meinem Leben. Sei es in Beziehung zu anderen Menschen, sei es in unserer Beziehung, die wir zu materiellen Dingen haben, sei es in dem, wie wir über uns selber denken, dass du uns da Freiheit und Frieden schenkst und dass wir da immer stärker hineinkommen und dass es das ist, dass wir als gute Botschaft hier nach Bünde hineintragen. Ich möchte euch einladen, einmal nochmal so eure Augen geschlossen zu halten und wer das vielleicht möchte heute, wer so diesen Wunsch hat, so Gottes Identität anzunehmen, beständig in der Gegenwart Gottes zu leben, der darf mal kurz die Hand heben. Yes, yes, Lord. Und diese Hand, die du jetzt gerade erhebst, die füllt Gott. Und die nimmt Gott. Und diese Hand lässt er nie wieder los. Nie wieder.
Einfach im Namen des Vaters, der euch sieht und der euch liebt von Anfang an. Ich segne euch im Namen des Sohnes, der euch frei gemacht hat und euch den Sieg schenkt. Und ich segne euch im Namen des Heiligen Geistes, der euch immer mehr hineinführt in eure Identität. Amen.